Herzlich willkommen hier bei Risky Soda, eurem Alternative Music Mag. Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Whiskysoda.de ist eigentlich schon ein sehr, sehr altes Musikmagazin, schon seit Mitte der 90er, und damit sind wir eines der ältesten Rap-Scenes für Musik überhaupt. Wir kümmern uns um alles, was irgendwie mit Gitarren zu tun hat, egal ob Metal, Punk, Alternative, Indie, Classic Rock, alles, was es so gibt. Und nun wollen wir nicht mehr nur noch über Musik schreiben, sondern auch ein bisschen über Musik quatschen. Und deswegen herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin der Dominik und ich bin natürlich nicht alleine dabei, sondern wir haben immer wieder verschiedene Konstellationen mit Redakteurinnen und Redakteuren von uns. Und heute sind wir zu dritt und ich darf begrüßen. Wen darf ich denn begrüßen?
Ja, hi, hier ist Christina im schriftlichen Online unterwegs als die Chris. Ich bin Redakteurin für Punk und auch die Textchefin und traktiere meine lieben Kolleginnen und Kollegen regelmäßig mit Redigaten und Verbesserungsvorschlägen für die Texte. Mal danken Sie es mir, mal nicht so.
Ja, nicht moin, ich bin der Habi. Komme aus Hamburg, bin seit 1,5 Jahren beim Whisky Soda dabei, habe davor beim Legacy geschrieben und auch beim inyourface.de. Und ich bin so für die obskuren und komischen Sachen verantwortlich.
Das, wenn ich das so sagen darf, Fabi, das wollte ich schon immer mal sagen. Übrigens, vielen Dank für In Your Face. Ich habe das immer gerne gelesen. Wollte ich dir schon immer mal sagen. Ich war sehr traurig, als ihr zugemacht habt. Aber umso schöner, dass du jetzt bei Whisky Soda bist.
Ja, gerne, gerne. War eine schöne Zeit, aber auch richtig viel Arbeit nachher.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also alle alten In Your Face-Freunde, kommt jetzt zu Whisky Soda, wenn ihr wollt. Wir haben bei unserem Podcast eigentlich immer verschiedene Themen. Wir sprechen mal über neue Alben, mal über die großen Bereiche der Musik, mal stellen wir Newcomer vor, mal gibt es Interviewausschnitte. Also wir sind da wirklich ganz, ganz offen thematisch. Wir wollen euch möglichst viel bieten und möglichst viel Abwechslung. Und heute wollen wir beginnen eigentlich mit einem Album von einer Band, die jeder kennt. Und zwar The Offspring. Also ich glaube, da muss man wenig zu sagen zu dieser Gruppe aus Kalifornien. Die haben jetzt mit Let the Bad Times Roll ihr erstes Album seit 9 Jahren herausgebracht. Unter anderem hat es so lange gedauert, weil Dexter Holland jetzt promoviert hat, was ich ganz interessant fand. Er ist Biologe, und zwar Molekularbiologe. Ja, sehr spannend. Sein Kollege Greg Graffin von Bad Religion ist ja Evolutionsbiologe. Vielleicht tun die sich irgendwann mal zusammen. Und ich muss sagen, ich bin persönlich etwas überrascht. Ich höre im Bad irgendwie immer so einen bekannten Rock-Radiosender hier aus Bayern, der mittlerweile auch eine Hamburger Dependance hat. Und da läuft dieser Titeltrack Let the Bad Times Roll rauf und runter. Und auch bei so einem anderen Internetradio, da war ich sehr überrascht, dass sie noch so angesagt sind. Weil ehrlich gesagt, ich fand das Album so mittelmäßig. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wie waren eure Eindrücke davon?
Also ich kenne ja deine Rezi und ich gehe da in weiten Teilen echt mit dir konform, aber ich muss sagen, ich hätte es nicht mit einer 3 bewertet, sondern mit einer 2, weil, ja, das hat vielleicht so ein bisschen nostalgische Gründe. Die Offspring begleiten mich tatsächlich seit Smash, seit Mitte der 90er, damals war ich ein Teenie und Self-Esteem war so unsere Hymne auf jeder Kellerparty. Da sind wir dann dazu abgegangen, so im Übungspogo möchte ich es mal nennen. Und jetzt heute noch, wenn ich es denn mal rausschaffe und nicht gerade Pandemie ist und irgendwo eine 90er-Party ist, so für die alten Leute, dann geht da immer noch, zumindest für den einen Song, der Pseudopunk ab, weil ja, Punk war ein Offspring für mich nie so richtig, ehrlich gesagt. Sondern eher immer, ja, da war von allem ein bisschen was dabei. Schon immer. Punk, Alternative, bisschen Skatepunk und auch ein bisschen Pop. Es war halt immer so ein bisschen gefällig. Und das ist auch die neue Platte. Und sie klingt halt so, als hätten sie sie vor 20 Jahren aufgenommen, irgendwie. Und das finde ich einfach gut. Das gefällt mir. Die holen mich da ab, wo ich vor über 20 Jahren war, mit 16, 15, so als Teenie. Und deswegen finde ich die Platte eigentlich ganz gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß aber auch, dass die weiten Teile unserer Kollegenschaft da draußen im Netz oder im Musikjournalisten-Business die teilweise noch schlechter bewertet haben, richtig verrissen haben. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber Geschmack ist subjektiv und da hat jeder seine eigene Meinung, ist auch völlig okay.
Wirklich, ich dachte immer, ich würde ein bisschen alleine stehen. Ich hatte jetzt irgendwie so eine Werbung gesehen, da standen natürlich nur positive Stimmen drauf. Also ich muss sagen, warum ich eine 3 gegeben hat, das hatte, ja, für mich war es einfach so ein bisschen bisslos. Gerade so ein Song wie Army of One, der total nach Dead Kennedys klingt, aber irgendwie ohne Aggressivität. Dieses komische Hall of the Mountain King Cover von Edward Grieg, was andere Bands schon besser gemacht haben. Und ganz schlimm, diese Klavierversion von Gone Away. Ich liebe Gone Away von der X-Ray on the Ombre von 1997. Geiles Teil. Und dann kommt so eine gefühllose Klavierversion. Ich weiß nicht, da war ich dann einfach raus.
Ja,
Also
ich
ich muss
muss
sagen,
sagen,
ich.
das hat mich total abgeholt. Sorry, Harvey, da muss ich noch kurz reingrätschen. Das Gone Away hat mich total abgeholt. Das hat mich 97 schon voll mitgenommen und ist so einer der Songs, der mich heute noch begleitet. Und als ich war auf diese Piano-Version nicht gefasst, ehrlich gesagt. Ich habe mir die Tracklist vorher nicht angeguckt. Ich hatte auch die Rezi nicht mehr so en Detail im Kopf. Und dann lief die Platte durch und plötzlich kam dieses Gone Away. Und ich stand da und hatte Pipi in den Augen, weil ich halt schon wieder. Ich wurde zurückgeworfen, so in die Momente, die halt einfach traurig waren, doof waren im Leben und wo dieser Song mich begleitet hat und heute noch begleitet. Und das hat einfach, ja, also für mich funktioniert der total und der ist eigentlich durch die Bank verrissen worden. Das ist total witzig. So, Habi, sorry, ich gebe weiter.
Kein Problem. Also genau den Song kenne ich nicht, aber ich muss euch beiden recht geben. Also zum einen hat die Platte überhaupt keinen Biss. Also das ist, also da kommt nichts rüber, also was Punk oder so ausmacht. Und auf der anderen Seite, ja, die ist wie vor 20 Jahren, aber selbst da hatten die ja schon keinen Biss mehr. Also ich war nie großer Fan von der Band, also außer die Smash, finde ich, hat die nicht eine gute Platte gemacht. Was mich an der Platte aber total wieder annervt, ist der Titeltrack. Diese Happy Pop Nummer, die sie immer und immer wieder wiederholen, wie Pretty Fly for a White Guy oder auch Why Don't You Get a Job. Das sind so Sachen, die, oh, da kriege ich die Krätze. Da frage ich mich, was soll sowas? Also auf Smash haben die doch schöne Punk-Sachen gemacht, mit ordentlich Tempo, mit Aggression, mit Überzeugung und danach ist alles irgendwie so nach Schema F. Na, man wirft ja Motorhead auch mal vor, dass sie sich wiederholen. Aber so einfallslos wie Offspring, also das habe ich, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Also dass man sowas gut findet oder hört.
Ja, einfallslos klingt jetzt echt ein bisschen hart, finde ich. Ich würde es mal positiv formulieren, sie bleiben sich einfach treu. Das ist halt irgendwie so eine Band, die altern zwar physisch, aber wollen musikalisch nicht altern. Und ehrlich gesagt ist mir das so ein bisschen lieber als so Combos wie Green Day, die immer auf berufsjugendlich machen, optisch, wo die Musik sich auch kein Stück weiterentwickelt, wo die Typen aber echt irgendwie Panne wirken und die dann mit einem Musical um die Ecke kommen. Also dann lieber irgendwie stecken bleiben musikalisch, in Würde körperlich alt werden und eine beschissene Liveband bleiben, weil das sind die Offspring. Ich habe die einmal live gesehen, das war eines der miesesten Konzerte, die ich je besucht habe, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob ihr die schon mal live gesehen habt, aber
Ja,
war.
und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Das war 1994 in Café Glocksee. Und im Nachhinein, ich weiß nicht, warum ich da gewesen bin, weil ich eigentlich mit dieser ganzen Melodycore, Melody-Punk-Geschichte aus Kalifornien eigentlich nie groß was anfangen konnte. Und selbst damals mit 22 habe ich mich da echt alt gefühlt. Weil ich kann mich, also an was ich mich erinnern kann, ist, dass das so diese Diskussion, wie sie heute geführt wird, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, dieses Elterntaxi, das gab es damals schon und beim Offspring-Konzert. Also ich war selber Fahrer, weil ich das einzige Auto hatte in meinem Bekanntenkreis. Und es standen überall große Autos rum und Kinder sind ein- und ausgestiegen und ich habe mich da mit 22 schon alt gefühlt.
Ja, die waren in den
Und das
90ern.
ist das, was hängen geblieben ist.
Ja, nee, die waren in den 90ern eine Teenie-Band, unbestritten, weil, wie gesagt, das war so eine meiner ersten Begegnungen, abgesehen von Die Ärzte mit der Bestie in Menschengestalt, mit Punk. Oder das, was damals als Punk verkauft wurde in der breiten Masse, habe ich heute auch so schön gelesen. Damals mit Smash wurde eine breite Masse von Menschen mit Punk infiziert und blieb es dann. Und das würden sie heute eben mit Let the Bad Times Roll nicht mehr schaffen. Und das unterschreibe ich, dieses Statement. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das finde ich gut, weil Offspring war eine der Bands, die mich irgendwie für den Punk angefixt haben oder für diese Art der Musik. Und Punk ist ja doch noch mal ein bisschen was anderes, auch politischer, härter. Aber das war so die Einstiegsdroge, so ein bisschen. Und deswegen glaube ich sofort, dass da auf dem Konzert, wo du in den 90ern warst, nur die Kiddies waren, weil das war einfach unsere Musik. Das, was ein paar Jahre später Linkin Park für die Teenies war, war für uns Offspring.
Ich frage mich eh, wenn wir da in den 90er Jahren sind. Also, ich habe Offspring eigentlich erst 98 kennengelernt, weil ich noch ein paar Jährchen jünger bin als ihr. Aber wenn ich so dieses Jahr 94 überlege, ich meine, die Smash ist bis heute das erfolgreichste oder das meistverkaufte Album auf einem Independent-Label weltweit, auf Epitaph. Und ich meine, die zweite Single, die erste Single war, glaube ich, kam Out and Play, und die zweite war ja dann Self-Esteem, womit der Durchbruch gelang. Und ich frage mich immer rückwirkend, ob dieses Self-Esteem nicht einfach diese Brücke geschlagen hat von diesem depressiven Grunge, der die 4 Jahre vorher ja total angesagt war. Dann stirbt Kurt Cobain, die Smash kommt raus, und irgendwie denkt man ja, okay, das ist noch grungig, und gleichzeitig machen Offspring aber auch schon ein bisschen ein auf gute Laune, und vielleicht hatte man diese Traurigkeit des Grunges auch einfach satt. Ich habe mal ein Zitat von dem Kiss-Bassisten, Gitarristen, auch keine Ahnung, ich bin kein Kiss-Fan gelesen, der gesagt hat, und dann kamen diese Grunge-Typen und plötzlich war all der Spaß aus der Rockmusik weg. Und vielleicht brauchte es dann diesen Punkrock-Kick, der dann 94 losging, wo dann ja auch Green Day kommen, die ja total belanglos eigentlich textlich sind. Dass das irgendwie, ja, so war. Das war so eine Überlegung mal von mir. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das besser beurteilen, oder Habi, weil du zähltest dich da ja schon zu den Älteren, wie man gerade gehört hat.
Also was den Durchbruch im Mainstream angeht, mit Sicherheit, aber es gab ja vorher schon Bands wie Bad Religion, die ja diesen melodischen, schnellen Punk gespielt haben, und die war da 94, das war ja dann schon die, lass mich lügen, Generator, Recipe of Hate.
Na, Stranger Than Fiction 94, oder?
Ja,
96 No Substance, ja.
ich bin bei Against the Grain ausgestiegen bei Bad Religion, also. Ne, aber es gab ja dann auch noch in der Zeit die ganzen anderen Bands, die in dieses Genre reingehören, wie Bouncing Souls oder Pennywise, Lagwagon, No Use for a Name. Das heißt, da gab es ja auch so eine Art Druck, da gab es ja diese Bands. Ne, und dann ist das natürlich, wenn jetzt irgendein Genre den Bach runtergeht, weil die Galionsfigur einen Abgang macht, der sucht die Industrie natürlich gleich wieder nach neuen Sachen. Und das ist natürlich für Epitaph natürlich eine Riesennummer gewesen. Ne? Das war dann einfach so ein Startschuss. Ne? Also das heißt, es gärte ja schon, und dann, wenn die Industrie dann eben guckt, und dann, ich meine, die Smash ist ja auch relativ schnell dann auch zum Major-Label weitergegeben worden, nachdem die ersten Millionen Einheiten über den Tisch gegangen sind.
Ja, nee, Dominik, ich finde den Gedanken total interessant. Ich habe das so noch gar nicht betrachtet. Ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, weil wenn ich mir so überlege, Self-Esteem und Smells Like Teen Spirit, die haben inhaltlich wahnsinnig viel gemeinsam. Nur, dass Kurt Cobain einfach schrecklich wütend war und Dexter Holland einfach irgendwie der frustrierte Loser. Das ist so der Unterschied,
Ja, der
finde
eine
ich.
kommt aus dem regnerischen Seattle und der andere aus dem sonnigen Kalifornien, ne?
Genau, ist halt einmal zu oft vom Skateboard gefallen und der andere guckt nur auf graue Wände und das Stift den ganzen Tag, macht auch keinen Spaß. Nee, und deswegen, also ich glaube, diese Ablöse, von der du da sprichst, die war schon wirklich, also das ist für mich sehr plausibel, weil wenn ich so zurückdenke, ich bin durchaus auch Nirvana-Fan, habe die damals rauf und runter gehört und höre die immer noch gerne und relativ häufig. Und diese Entwicklung, auch die Bands, die du vorhin genannt hast, Habi, die waren alle nicht so kommerziell erfolgreich wie die Offspring und Green Day. Das war das, was man kannte, Bad Religion vielleicht noch. So diese heilige Dreifaltigkeit, die war populär. Lagwagon war dann schon für die, die sich ein bisschen besser auskannten. Dazu habe ich damals noch nicht gehört zu den Leuten. Aber die Offspring waren tatsächlich der heiße Scheiß für die Teenies. Das war so ein heißer Scheiß, dass mir meine CD bei einer Party geklaut wurde. Ich hatte dann nur noch die Hülle in der Hand und musste mir dann von irgendwem die brennen. Also damals konnte man CDs schon brennen. Das ging. So weit waren wir technisch. Und ich habe heute noch diese Hülle mit der gebrannten CD drin. Und ich weiß bis heute nicht, wer mir die Original-CD gezockt hat. Bin ich immer noch ein bisschen angefressen. Macht man nicht sowas.
Naja, vielleicht hört das ja derjenige und gibt die zurück.
Ach, ich glaub's nicht.
Aber früher war es ja auch so, dass heute gibt es Internet, man kann sich alles voranhören. Und Eine Erklärung, warum ich vielleicht bei Offspring war, ist, dass man die gar nicht so kannte. Also das war ja 94, also relativ, es war September, es war relativ früh für den Durchbruch von Smash. Na, vielleicht war das so, ja, in Hannover ist ein Punkkonzert, lass mal hinfahren. Das war, hat man ja früher so gemacht. Da ist man ja blind auf irgendwelche Konzerte gefahren. Weil es eben eine Ami-Band war, weil die auf dem Bad Religion-Label war und schon muss die gut sein. Das waren ja so dann die Gleichung, die da im Kopf abging. Ne, weil ich mich überlege, was ich mir damals für einen Quatsch angeguckt habe. Das ist die einzige Erklärung.
Ja, da hat das Marketing funktioniert, ist doch super.
Ja.
Ja, und dann, ich weiß gar nicht, gut, du warst jetzt nie so in der Skater-Szene, aber ich hab mal letztens gelesen, dass Brad Jurwitz von Bad Religion, der Chef von Epitaph, ja Offspring schon mit den ersten beiden Alben, mit dem Self-Title, glaube ich, und der Ignition immer in irgendwelche Skate-Videos untergebracht hat, damit die ein bisschen größer werden, aber dann hat es Boom gemacht. Wobei, vielleicht hast du auch recht, dass es diese Szene gab, die gegärt ist. Ich meine, gerade die Ami-Punk-Szene, die war ja Mitte der 80er Jahre so ein bisschen implodiert, würde ich sagen. Und dann kommt ja so 88, geht es ja dann los. Bad Religion Suffer kommt, Operation Ivy kommen mit ihrem zwar nur einen Album, aber auch relativ bedeutend. Und dann wächst das alles.
Das hat ja auch gereicht, das Album.
Wie bitte?
Das Album hat ja auch gereicht. Also ich meine, das ist unantastbar.
Ja, natürlich. Würde ich auch so sehen. Also wer es nicht kennt, Operation Ivy, hört mal rein, Leute. Muss man echt sagen. Also die Erfinder
unbedingt.
Des Ska-Punks zusammen mit den Mighty Mighty Boss Stones.
Okay, Operation Ivy kannte ich tatsächlich jetzt noch nicht. Das ist ein guter Tipp, das werde ich dann mal beherzigen, weil die Mighty Mighty Boss Tones, die habe ich ziemlich lieb, so insgesamt.
Ja, ich auch. Review kommt auch die Frage.
Stimmt, da war was im Gange, ich erinnere mich.
Kleine Anekdote zu Operation Ivy. Da ist ja Tim Armstrong bei gewesen, der danach Rancid gegründet hat. Und es gab mal so ein Konzert in Berkeley, da war so ein bisschen die Szene und dann gab es da so einen schmallippigen Schuljungen, der wollte unbedingt auf das Konzert und dann war da irgendwie schon alles dicht, gab keine Karte mehr und dann hat er halt den Sänger von Operation Ivy gesehen, den Tim Armstrong, und hat den angequatscht und dann durfte er noch über einen Hintereingang rein in das Konzert mit seinem Kumpel zusammen und dann ist er aus dem Konzert gegangen und hat gesagt, voll geil, ich brauche auch eine Band. Und dann hat er eine Band gegründet und diese Band nennt sich Green Day.
Oh Gott, wir haben also Operation Ivy, Billy Joe Armstrong und den ganzen restlichen Mist zu verdanken?
Ja, genau.
Ja, ja, weil Green Day und auch hier Blink-182, die kommen ja aus diesem Berkeley, diesem Gilman Street Project. Da dieses unabhängige Independent House, wo die ganzen Konzerte in Berkeley liefen, aber auch hier New Roses herkommt und so. Die kommen ja alle da aus diesem Schmelztiegel und sind ja immer noch ganz stolz, dass sie eben diese Bands hervorgebracht haben. Das ist ja auch immer so ein Verweis, auch wenn ihr diese Punk-Dokumentation auch in der ZDF-Mediathek guckt. Selbst da kommt dieses Gilman Street Project vor.
Okay.
Das ist also ganz legendärer Laden.
Aber ich finde, wir sollten noch mal zu einem anderen Thema kommen. Christina, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Du hast irgendwann mal das Wort Alter erwähnt. Und ich persönlich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn Bands altern, vor allem Bands, die man lieb hat. Auf der einen Seite, finde ich, will ich nicht, dass sich eine Band verändert. Auf der anderen Seite geht es mir manchmal so, wenn sich Bands nicht verändern, finde ich es langweilig. Und ich konnte das bei mir noch nie so ausmachen, wann was ist. Ich bin bis heute großer Bad Religion-Fan, auch wenn immer noch alles gleich klingt. Finde ich total geil. Aber ich würde, glaube ich, eine Band wie die Toten Hosen nicht mehr mögen, wenn die immer noch so klingen würden wie zu Zeiten der Opel-Gang. Andererseits, wenn ich jetzt an eine Band wie Volbeat denke, wo ich die ersten zwei, drei Alben ganz geil fand mit diesem Elvis-Metal, jetzt ist das alles so etwas poppig geworden, finde ich voll öde. Und manchmal frage ich mich auch, werden Bands einfach poppig im Alter? Werden die melodiöser, weil das ein größerer Anspruch ist? Ich habe keine Ahnung, ich bleibe da immer ein bisschen ratlos zurück. Wie geht's euch denn da? Weil das kann man ja auch auf Offspring so ein bisschen beziehen, die ja 94 noch punkiger waren, wie Harvey gesagt hat, und dann immer diese happy, shiny, good people Musik immer wieder machen.
Ja, ich glaube, es ist wie in manchen Beziehungen. Man lebt sich mit manchen auseinander und mit anderen hält es halt dann bis in den Sarg. Also bei mir ist so eine Band, die für mich in Würde altert, die Ärzte. Die bleiben sich immer treu in irgendeiner Form, aber sie erfinden sich gleichzeitig neu. Also ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist immer unverwechselbar, aber trotzdem immer aktuell und immer am Puls und sie werden nicht peinlich. Und die Toten Hosen zum Beispiel, die kann ich, also Ballast der Republik war das letzte Album, was ich einigermaßen hören konnte. danach haben die mich verloren, weil die irgendwie, das werden pathetische alte Männer und das finde ich persönlich ganz schlimm. Das werde ich jetzt innerhalb der Redaktion von mindestens einer Person gesteinigt, aber entschuldige Melli, du kennst meine Ansicht dazu. Wir bleiben trotzdem Freundinnen. Aber die Hosen altern, also der Alterungsprozess der Hosen ist nicht meiner. Wir haben uns auseinandergelebt. Also bis zum gewissen Punkt waren wir beieinander und Opel-Gang müssen die auch nicht mehr sein. Definitiv, da bin ich ganz bei dir, das würde nicht mehr passen, aber dieser Pathos, der da jetzt mitschwingt, ne. Und eine Band, die mich auch schon ewig begleitet und die ich nach wie vor vergöttere, sind die Beatsteaks. Die hatten zwischendrin mal echt eine Durststrecke, wo ich dachte, jetzt geht's zu Ende mit uns, weil da ein, zwei Platten waren, die echt nicht gut waren. Aber mit der Yours, dem letzten Album, da haben sie mich wieder sowas von abgeholt. Da sind sie wieder. Es war wieder was Neues, aber du hast dich auch sofort wieder in Smack-Smash-Zeiten zurückversetzt gefühlt. Und klar, die sind mittlerweile groß, die sind bei Warner, die füllen die Wuhlheide sowieso und auch die Stadien. Aber die sind trotzdem immer noch eigen. Die waren nie politisch, die sind vom frühen Punk mittlerweile in eher Richtung Alternative Rock gependelt, aber das verzeihe ich ihnen irgendwie. Weil sie mich immer noch mitnehmen, weil sie mich abholen. Und bei The Offspring ist es eben dasselbe. Die klingen wie vor 20 Jahren. Finde ich nicht schlimm. Finde ich okay. Die müssen sich nicht neu erfinden. Die sind, wie sie sind. Die hatten noch nie einen großen Anspruch, dass sie mordspolitisch gewesen wären oder mordsviel Meinung verbreitet hätten oder ähnliches. Das war schon immer so eine Spaßkombo, so ein bisschen, wo auch mal ein bisschen Unsinn mitkam und vielleicht so ein bisschen die Ärzte auf Kalifornisch. Vielleicht kann man das so formulieren. Aber ja, nee, also das, ich glaube, es ist, ja, mit manchen legt man sich halt einfach auseinander, so wie ich mit den Hosen.
Ich glaube auch. Habi, bevor du was sagst, ich muss
Ja,
ganz kurz Kontra geben. Darf ich ganz kurz Kontra geben?
schieß
Bei mir
los.
ist es nämlich genau andersrum. Deswegen möchte ich ganz kurz sagen, ich habe zum Beispiel das Problem mit den Ärzten. Ich habe die echt geliebt, aber dieses ganze Laola-Wellengedöns auf den Konzerten und diese ganzen Fickenwitze und so, das geht bei mir gar nicht mehr rein. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Probleme mit den Ärzten. Ich habe zwar auch mit den Hosen sehr stark gehadert, mit diesen Tage wie diese und dem Oktoberfestauftritt und krieg da das Kotzen. Und zum Beispiel Festivalauftritte sind bei den Hosen die reinste Massenbespaßung. Da sterbe ich als Fan. Und dann gibt es wieder so geile Hallen- und Clubkonzerte, wo mir das Herz aufgeht. Also das ist bei mir witzigerweise genau die entgegengesetzte Entwicklung wie bei dir, Christina. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber das wollte ich nur kurz als Gegenposition sagen. Habi, du bist dran.
Also das ist auch immer so ein großes Thema, wenn ich hier mit meinen Kumpels, also gerade jetzt auch vorletztes Wochenende mit meinem ältesten und besten Freund, den ich noch aus Schulzeiten kenne, und wir hier bis um 4:30 nachts Musik auflegen, das ist auch das Thema gekommen, dass wir bei vielen Bands dann auch irgendwann ausgestiegen sind. Man hat sich auseinandergelebt. Ne? Also irgendwann sagt man, okay, ist vorbei. Nicht mehr mein Ding, kann ich mit leben, man geht nicht im Streit. Ne? Bei einigen Bands geht man natürlich auch im Streit und sagt, ey, das geht gar nicht mehr. Aber es gibt eben auch viele Bands, die einen, wie Christina schon sagte, lange Zeit begleiten und denen man auch echt mal so einen Fehltritt verzeiht. Und das ist bei mir eben auch Mighty Bostons, die haben auch Platten gemacht, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber die hauen immer wieder gute Sachen raus. Die sind live der totale Kracher. Oder auch, ich bin ein ganz großer Fan von The Damned. Und die haben eben auch zwischendurch Platten gemacht, mit denen kann ich nichts anfangen. Und auch mit der aktuellen Platte kann ich nichts anfangen. Aber ich würde mir die immer wieder live angucken. Und nicht nur, um die alten Klassiker zu hören, sondern auch, um die Sachen aus den 90ern, aus den 2000ern zu hören. Weil selbst da sind gute Sachen dabei. Also das ist, finde ich, so. Aber es ist ganz schwer zu sagen. Also, viele Bands verabschieden sich einfach. Na, auf einige Bands ist man dann auch sauer, weil sie einen im Stich lassen. Oder viele Bands sind doch einfach nur noch peinlich im Alter. Ne? Also, diese Themen habe ich hier mit meiner Crew, mit die wir immer zum Rock Hard Festival fahren. Wir waren auf der Made in England Tour und ich fand es total peinlich, wenn sich ein Ende 50-Jähriger die Gitarre durch den Schritt zieht und so tut, als wenn er mit dieser Gitarre kopuliert. Finde ich total peinlich.
Da bin ich
Und das
voll
hat
bei dir.
er den ganzen Abend gemacht. Und ich habe danach gesagt, okay, Maiden ist für mich dicht. Geht nicht mehr. Also das war an Peinlichkeit, war dieses Konzert nicht zu überbieten. Das Beste an dem Konzert war, wie nachher die Bühne innerhalb von 20 Minuten abgebaut wurde. Das war sagenhaft. Und das andere war nur peinlich, weil man den ganzen anderen Kumpel, die sagen, oh, da fahren wir nach Hannover, nach Bremen, da fahren wir nach Helsinki. Ich sage, aber habt ihr noch alle Latten am Zaun oder was? Also das ist eben eine Band, die, mit der ich, sag mal, so ein bisschen im Streit gegangen bin. Auch das letzte Mal in Wacken, als ich sie gesehen habe, wenn man nach jedem fünften, nach jedem Song zehnmal sagt, ey, unser neues Album kommt nächsten Montag raus, nächsten Freitag raus, dann ist das einfach nervig. Das erwarte ich in Wacken von einer Band nicht. Da erwarte ich eine Best-of, und zwar nicht 89,4 Minuten, sondern 2 Stunden lang. Und wirklich, mit Maiden bin ich im Streit auseinandergegangen. Und bei Creator auch. Bei Creator sind live nur noch peinlich, finde ich.
Ich weiß gar nicht.
Aber es gibt viele Bands, die echt einem, ja, die braucht man eben. Napalm Death zum Beispiel, gehen immer.
Ich finde, du hast 2 ganz interessante Punkte gesagt, die bei mir wieder neue Fragen aufwerfen. Und zwar zum einen, also ich liebe Maiden immer noch. Ich kann verstehen, was du sagst, aber bei mir sind Maiden zum Beispiel auch so unantastbare Götter irgendwie. Aber ich frage mich, ob da auch der Zeitpunkt zum Beispiel, wann man zu einer Band kommt, ziemlich entscheidend ist. Wenn ich jetzt als jüngerer Mensch einfach später zu der Band komme, kann ich da vielleicht ganz anders dran gehen, weil ich die in den 90er Jahren gar nicht gesehen habe. Kann ich vielleicht auch Offspring anders bewerten, weil ich sie in den 90er Jahren nicht gesehen habe? Kann ich Creator jetzt anders bewerten? Ich habe erst sehr spät zu Creator gefunden und kann zum Beispiel überhaupt keinen Vergleich ziehen und setzt deswegen einen anderen Maßstab an. Und passend dazu auch, wie sieht das für euch eigentlich mit neuen Songs aus? Also ich halte das ein bisschen mit Bruce Dickinson von Iron Maiden, der mal gesagt hat, für ihn wird eine Band irrelevant, wenn sie bei ihren Konzerten immer nur das gleiche Best-of spielt und keine neuen Platten rausbringt, keine neuen Lieder mehr spielt. Ich finde, AC/DC ist ein Beispiel. Ich habe AC/DC einmal gesehen vor 18 Jahren. Die haben immer noch die gleiche Setlist wie damals, außer dass sie 2 Songs austauschen, die dann vom aktuellen Album sind. Finde ich persönlich total öde. Oder wenn ich jetzt System of a Down sehe oder Rage Against the Machine. Schön, da gab es Anfang der Nullerjahre diese Comebacks und seitdem touren die und touren die und touren die und touren die und es gibt keine neuen Songs, gar nichts. Da finde ich das cooler, was Faith No More machen. Die haben sich zusammengeschlossen, spielen Konzerte, machen eine neue Platte, machen weiter. Weiß ich jetzt irgendwie nicht. Also das finde ich dann auch komisch, wenn der Künstler an sich stillsteht im Alter.
Ja, wobei, da gibt es ja diese total obskure Geschichte, diese Band aus Brighton, Peter and the Test Tube Babies, die spielen ja jedes Jahr ihre 6, 7 Konzerte in Deutschland, ein paar Festivals und das ist ja alles. Und die haben dann in den 80ern mal ein paar Platten gemacht, haben in den 90ern eine sehr gute Platte gemacht, dann kam, keine Ahnung, 12 Jahre gar nichts und die gehen dann immer mit denselben Songs auf Tour. Und die Konzerte hier in der Markthalle, jedes Jahr am 21.12., die sind jedes Mal ausverkauft. Na klar, muss man sagen, hier Oi-Punk, Skinheads, die sind nicht so progressiv eingestellt, die sind eher wertkonservativ. Aber ich habe es ja auch bestimmt 6, 7 Mal mitgemacht. Und das war immer sehr, sehr schön. Und wenn man dann sieht, die neuen Platten, die dann nach und nach so mal rauskamen, die sind ja dann auch nicht so hochwertig ausgefallen, um das vorsichtig auszudrücken. Na, also es gibt ja die Bands, die von der alten Glorie leben. Na, es gibt aber auch die Bands, die es einfach dann nicht schaffen, neue Songs zu machen und dann wirklich das auch ausnutzen im großen Stil. Nicht nur diese 6 Konzerte hier und da, sondern dann wirklich jahrelang immer wieder mit denselben Sachen auf Tour gehen. Ich meine, Exploited gehören ja auch dazu. Ne, die gehen seit Jahren mit dem letzten Album von, keine Ahnung, mit Fuck the System auf Tour und seitdem gibt es kein neues Album. Die machen es einfach und sind trotzdem gefragt.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil halt immer wieder Leute dazukommen. Also irgendwer entdeckt die für sich und freut sich, boah, geil, komm auf Tour, da gehe ich mal hin und guck mir das an. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin keine Dinosaurier-Band-Hörerin. So
ja, genau.
So jetzt mal so diese alten Dinos, die halt wie Iron Maiden und AC/DC und so, die nicht tot zu kriegen sind, die ihre Berechtigung haben, die auch stilprägend waren und alles, aber das ist alles nicht mein Ding. Meine erste Liebe war Bon Jovi damals als Teenie. Da war ich auf diversesten Konzerten und die haben mich halt mit These Days schon verloren. Also die haben mich schon in den 90ern selber wieder verloren, weil das Album einfach furchtbar war. Und da kommt auch nichts Neues und das ist auch so ein bisschen wie mit den Hosen. Es wird immer pathetischer. Richie Sambora ist nicht mehr dabei und da kannst du den Laden eh dicht machen. Also da würde ich nie wieder hingehen, schon allein wegen der Ticketpreise. Und was ich persönlich total peinlich finde, und da greife ich jetzt die Götter schlechthin an, sind Kiss. Die waren in den 70ern super in dieser Glamrock-Ära, wo alle ein bisschen schräg aussahen, wo man geschminkt und in Spandex und weiß ich nicht wie verrückt auf die Bühne ging. Das wirkt für mich heute so total aus der Zeit gefallen, so albern, wenn da 60-, 70-Jährige sich so herrichten und noch auf die Bühne gehen und da ihr Feuerwerk abbrennen oder was. Also steinigt mich, aber ich finde das ganz schlimm. Und ähnlich
Nein,
geht's mir.
ich bin dabei, ich nehme aber die großen Eckigen zum Werfen. Also nicht gegen dich, sondern gegen Kiss.
Gut, danke.
Ich finde das auch irgendwie peinlich. Also ich habe hier auch Motorhead hier bei ihrer vorletzten Runde gesehen, mit The Damned als Vorband, das war großartig, es war zwar schon traurig, aber der hat eben keinen Zinnober gemacht, ne? Der hat einfach ja Rock'n'Roll gespielt.
Ja, nee, Lemmy ging immer. Das war okay. Lemmy war immer, Lemmy ist unantastbar.
Ja, und auch diese Aktion mit AC/DC, dann holen sie da den Axl Rose und kann da nicht angehen. Also das ging dann auch nur noch, da habe ich gesagt, das geht nur noch um die Kohle, damit die Konzerte nicht abgesagt werden müssen.
Oder Queen und Adam Lambert, das ist auch so eine Nummer. Ich kann doch nicht Freddie
Ja.
Mercury durch einen Adam Lambert ersetzen. Was ist denn das für eine Gülle, bitte? Also, ich weiß nicht, was Brian May oder wen auch immer da geritten hat, aber das finde ich ganz furchtbar. Ich finde das auch gegenüber, also ich finde, das wird auch Freddie Mercury und dem, was er geleistet hat für die Band und dem Stempel, den er der Band aufgedrückt hat, überhaupt nicht gerecht. Ich finde das ganz, ganz schrecklich.
So Sachen, die man nicht nachvollziehen kann. Aber da geht es eben um
Kohle.
wahrscheinlich um richtig viel Geld.
Der schnöde Mammon, na klar, um den geht es ja am Ende des Tages immer. Gerade bei diesen super riesen Dino-Monster-Bands. Ich meine, wenn die Ticketpreise. Ich war einmal auf einem Depeche Mode-Konzert, weil mein Freund ein großer Depeche Mode-Fan ist, schon seit den 80ern. Und dachte ich
Ich
mir, ey,
auch.
er ist nicht ganz so alt wie du, aber. Nee, und ich dachte mir, oh cool, die touren wieder und er spricht mal davon und jetzt besorgst du mal Tickets. Und dann habe ich mal geguckt, Front of Stage ist ja, also allein schon dieses Unding für Stadionkonzerte, Front of Stage 1, Front of Stage 2, Front of Stage 3 und dann der Plebs. Früher galt First Come, First Served, ist im Graben und wer nicht schnell genug war, hat Pech gehabt. Das ist ja schon was mich nervt. Und dann die Ticketpreise dazu, ja, Heidewitzka, also habe ich gesagt, okay, ich liebe dich, aber Front of Stage-Tickets sind mir zu teuer. Und dann wurden Sitzplatzkarten, die ich ja sowieso hasse, aber gut, er ist älter, er sitzt eh lieber, von daher war es okay. Aber also allein diese Kohle, die man als Fan schon hinlegen muss, um da überhaupt hinzukommen, und dann hast du für 60 Euro einen Stehplatz irgendwo am Ende des Fußraums vom Olympiastadion, weil die Hälfte des Stadions Front of Stage 1 bis 3 für angefangen bei 200 irgendwas bis 150 Euro ist. Das ist doch krank.
Ja, da ist eben wichtig, wo der nächste Bierstand ist.
Ja, selbst das hat das Ganze nicht mehr gerettet für mich, ehrlich gesagt. Das also, ich habe es jetzt mal live gesehen, das war okay und einmal reicht. Also war in Ordnung. Aber
Also
mein
ich würde
Freund hat
wieder
gefreut, das
hingehen.
ist das Wichtigste. Nee, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Also Dave Gahan hat für mich wenig Live-Qualitäten, muss ich ehrlich sagen. Wie heißt nochmal der Mann hier am Keyboard? Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Martin Gore.
Martin Gore, genau. Der hat ein oder zwei Songs performt und das war so großartig. Ich habe mich, also Dave Gahan steht da ja nur, weil er eine Rampensau ist. Das ist aber auch alles. Martin Gore ist um Längen besser, musikalisch, stimmlich und überhaupt.
Jetzt hast du uns, glaube ich, etwas geplättet mit mit deiner
Mit deinem Depeche
Tirade gegen
Mode-Verriss.
Dave Gahan, der ja für viele tatsächlich unantastbar ist. Ich meine, ich bin bei dem Thema raus, das war nie meine Band. Mein Cousin hat es immer geliebt oder liebt sie immer noch. Meins war es nie.
Das war damals meine erste Lieblingsband, bevor es dann mit Gitarren losging. Nee, die erste Lieblingsband war Ideal. So.
Ja, aber das ist ja ähnliche Zeit, ähnliche Musik. Das ist ja total legitimiert. Und Depeche Mode sind ja nicht schlecht. Die haben gute Songs. Also die Songs aus den 80ern, die höre ich auch gerne. Violator ist ein super Album. Aber ja, also live hat mich das Ganze echt nicht so mitgenommen, muss ich sagen. Was mit Sicherheit auch an den Plätzen lag und dass ich kein Fan von Stadionkonzerten bin und dass ich Dave Gahan jetzt nicht für den größten Sänger aller Zeiten halte. Auch da würde mich eine Bekannte für steinigen geliebt, den auch seit sie denken kann. Aber ja, so unterschiedlich sind eben die Geschmäcker und das ist ja auch gut so.
Ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Diskussion über Bandentwicklung und ähnliches, oder? Also, ich habe jetzt nur noch aus der Diskussion eine ganz andere Frage, und zwar an Habi, Peter and the Test Tube Babies. Habe ich gerade Do Anything You Wanna Do richtig im Kopf oder ordne ich das gerade falsch zu?
Nee, Peter and Test Tube Babies sind hier Band from the Pubs und Elvis is Dead, das ist so Fun-Oi-Punk aus den, na, die sind also, die gehören mit zur ersten Stunde. Also die erste Platte wäre eigentlich 78 rausgekommen. Und die Mating Sounds of South American Frogs gehört zu den großen England-Klassikern. Also die Musik lässt, die ist schon sehr geil, lässt aber nicht auf die unsinnigen Texte der Band schließen. Also,
Okay.
na, also Peter Bywater, der Sänger, der gehört eben zu der Kategorie Punk, die sich über alles und jeden lustig macht. Ne, also über sich selber, über seine Bandmitglieder, über das Publikum. Und die haben ja, oder die machen immer, wenn sie auf Tour kommen, immer Themenshows. Und das ist manchmal schon sehr abartig. Also ich kann mich erinnern an die Honolulu Beach Party, wo sie dann den Skinhead auf die Bühne holten und ihn mit Haarwuchsmittel einrieben.
Okay.
Und in ihren Bierflaschen Strohhalme und Schirmchen hatten. Also die machen aber ganz viel Unsinn. Insofern ist das schon relativ witzig, was sie machen. Und weil diese eine Platte von 83 ist einfach echt großartig. Also kann ich nur jedem Punker empfehlen, die ist einfach so, die ist musikalisch wirklich großartig. Textlich sehr, sehr witzig. Und aber die haben auch viel, also fast, ansonsten fast nur Blödsinn gemacht im Studio. Und die leben eben von dem Ruf, dass sie eine skurrile Liveband sind und ein, vielleicht zwei gute Alben gemacht haben.
Wie so viele Punkbands der ersten Stunde aus England, finde ich. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, schon wieder ein neues Thema. Bei
Ja,
britischem Punk
genau.
kenne ich mich auch nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Aber gehen wir doch von dem alten Punk zu mal ganz neuen Sachen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir euch auch immer mal so Musiktipps oder so mitgeben wollen. Und da hat die Christina heute eine Band dabei, zu der sie unbedingt sagen möchte, dass ihr da alle reinhören müsst. Und zwar sofort.
Ja, unbedingt. Die Band heißt Lobster Bomb. Allein der Name ist schon super. Lobster Bomb. Herrlich, eine Hummerbombe. Ich versuche mir das immer bildlich vorzustellen, wie dieses Krustentier einfach explodiert und dann haben alle diesen Schnodder irgendwo hängen. Egal, Lobster Bomb. Aus Berlin, aus der Hauptstadt, aus dem Underground, so beschreiben sie sich. Ist eine Dreier-Kombo, bestehend aus Nico Roche, Vic Chi und Crayon Jones. Leider wird nicht erklärt, wer welchen Part übernimmt, aber es sind zwei Damen und ein Herr und eine Dame ist am Mikrofon und klingt wirklich super. Also ein bisschen rotzig, aber nicht so rotzig wie Cecilia von der Baboon Show, die ich auch sehr liebe. Aber sie hat so die gewisse Wut mit drin und den Trotz, den man braucht, wenn man eine Garage-Indie-Rock-Formation ist. Und ja, sie sind erdig, sie sind schrammelig, sie sind roh, sie sind laut, aber nicht zu laut. Also sie finden genau den richtigen Ton und sie haben aktuell den Song draußen, Wake Up. Es geht um Frustration, wenn man in seiner Routine drin hängt und da irgendwie nicht rauskommt. Und ich glaube, das kennen wir gerade alle hier, diese ganze Pandemie- und Lockdown-Situation. Irgendwie ist jeder Tag gleich und man hat nichts, worauf man sich so richtig freuen kann. So ein Konzert oder der geplante Urlaub oder was gibt's alles nicht. Und Wake Up fängt das so ein bisschen auf. Es geht aber auch über gesellschaftlichen Druck, den man sich entziehen kann und soll. Und es ist einfach eine richtig gute, richtig geile, edgy, noisy Garage Rock Nummer, sowas mag ich total gerne. Deswegen hört rein in Lobster Bomb. Gibt's überall, wo es Musikvideos gibt, bei Bandcamp, bei YouTube, bei Spotify, you name it. Die haben es verdient, dass man sie sich anhört. Und wenn du angefixt bist oder wenn ihr angefixt seid, Nach den ersten Tracks, drei Songs haben sie inzwischen draußen. Im Laufe des Jahres kommt die EP. Also ich bin schon gespannt, was sie uns da kredenzen werden, weil das, was bis jetzt veröffentlicht wurde, ist wirklich gut und vielversprechend.
Das heißt, also die singen dann wahrscheinlich auch ihr Englisch, weil es gibt ja momentan sehr, sehr viele deutschsprachige, so Indie, Punk, irgendwas Bands, die ich immer nur musikalisch nur schwer zuordnen kann. Also das ist jetzt nicht die Richtung, sondern wirklich so eher Garage, Indie, Rock, relativ
Genau,
klassisch, ja.
Garage Indie, so, also so wie man es mag und kennt. Electric Kesi-Mesi kennen wahrscheinlich nur sehr wenige, ist eine Münchner Garage-Band, die es leider nicht mehr gibt. Aber so in die Richtung, also wirklich noch so an den 60ern orientiert. Wer The Sonics mag, wird Lobsterbomb lieben, sagen wir es mal so.
Cool, und da die Rezension zur EP gibt es wahrscheinlich dann bei uns, oder?
Na, mit Sicherheit.
Sehr gut. Also dann schaut alle bei whisky-soda.de vorbei. Da kriegt ihr andauernd News zu allem, was mit Gitarrenmusik zu tun hat, Rezensionen, Interviews, neuerdings jetzt auch Podcasts. Und ich denke, dass wir damit am Schluss sind. Möchte einer von euch noch irgendwo was sagen?
Also mir hat es Spaß gemacht, können wir gerne öfter machen.
Ja, finde ich auch.
Sehr cool, das haben wir vor. Machen wir.
Ja.
Mal sehen, was wir als nächstes dann für ein Thema haben. Also abonniert uns doch einfach. Uns gibt es übrigens als Podcast auf sämtlichen Kanälen. Bei Spotify wird es uns geben, bei Audio Now auf unserer Homepage whisky-soda.de gibt es uns, bei Google gibt es uns, bei Apple, wenn Apple wieder funktioniert, dann kommen wir auch in deren Podcast-Verzeichnis. Ich weiß gar nicht, wo wir noch sind. Also überall, ihr werdet uns schon finden. Abonniert uns, hört immer wieder rein und besucht unsere Homepage, weil da gibt es natürlich noch viel, viel mehr als beim Podcast. Und von daher bedanke ich mich bei euch beiden, Christina, Habi. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und wir hören uns. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.